Neuroflash Audio, der Wissenspodcast für Neurologen mit Dr. Dirk Heimann. Mit freundlicher Unterstützung von Zambon Deutschland.
Und damit herzlich willkommen, liebe Kolleginnen und Kollegen, in Neuroflash Audio. Zum vierten Mal nähern wir uns der Parkinson-Erkrankung mit Hilfe eines renommierten Experten. In den letzten Monaten haben wir die Erkrankung immer wieder von ganz verschiedenen Seiten uns angeschaut. Das möchten wir heute auch tun, weil im Laufe einer Parkinson-Erkrankung kann es ja durchaus dazu kommen, dass irgendwann eine Therapieeskalation notwendig ist. Medikamentös ausbehandelte Fluktuationen, so heißt es ja, die sind dann ein möglicher Trigger, eine mögliche Weggabelung, um eben trotz aller Medikation, trotz aller Umstellungen den richtigen weiteren Weg zu finden. Es scheint da aber das ein oder andere Missverständnis zu geben. Wann ist dieser Punkt wirklich erreicht? Auch solche Begriffe wie ausbehandelt, die klingen ja in den Ohren von uns Ärztinnen und Ärzten durchaus anders als in denen von Patienten. Ausbehandelt klingt immer so wie, da geht nun wirklich gar nichts mehr. Was heißt das eigentlich für meine Zukunft? Was bedeutet das für die nächsten Schritte meiner Erkrankung? Professor Dr. Georg Ebersbach ist heute mein Gast. In Corona-Zeiten nach wie vor nicht gemeinsam im Studio, sondern zugeschaltet. Er ist seit über 20 Jahren Chefarzt des Neurologischen Fachkrankenhauses für Bewegungsstörungen und Parkinson in Beelitz-Heilstätten und ehemaliges Vorstandsmitglied der Deutschen Parkinson-Gesellschaft. Grüße Sie, Herr Professor Ebersbach.
Ja, guten Tag. Ich freue mich, dabei zu sein.
Sie haben intensiv über das Thema gearbeitet, also der medikamentösen ausbehandelten Fluktuationen. Bei Parkinson-Erkrankungen ist das in der Tat eine Herausforderung im Laufe der Zeit. Versuchen wir das mal ein bisschen genauer zu greifen. Was würden Sie darunter verstehen?
Ja, es ist eine Begrifflichkeit ausbehandelt. Sie haben das völlig richtig gesagt, die für Patienten beängstigend ist, sozusagen Ende der Fahnenstange. Danach klingt es ja. Und dieser Begriff findet sich so oder auch leicht abgewandelt eigentlich in allen Ausgaben der Leitlinien der Deutschen Gesellschaft für Neurologie zum Thema Parkinson, ohne dass dann eigentlich definiert ist, was darunter zu verstehen ist. Und insofern habe ich mit Herrn Professor Pöwe aus Innsbruck vor einigen Jahren den Versuch unternommen, mal eine pragmatische Definition zu erstellen, wann man von ausbehandelten Fluktuationen sprechen kann.
Vielleicht können wir das so ein bisschen versuchen zu greifen. Sie haben es gerade schon erwähnt. Ich persönlich, jetzt komme ich aus der Allgemeinmedizin, wir bewerten das sicher nochmal in unserer Fachrichtung ein bisschen anders als Sie als Neurologen. Aber allein wenn der Begriff ausbehandelt irgendwo auftaucht, ob es nun in der Leitlinie ist, ob man selber das irgendwo hinschreibt, ob es eine ICD-Kodierung ist oder irgendwas anderes, sobald ausbehandelt dasteht, genau was Sie eben sagten, wirkt das so wie Ende der Fahnenstange. Und nicht selten beobachtet man zum Beispiel auch bei onkologischen Erkrankungen, die Betroffenen fallen regelrecht in sich zusammen, obwohl eigentlich was anderes damit gemeint ist. Ist das hier auch so?
Absolut, da haben Sie vollkommen recht. Da muss man zwei Aspekte sehen. Das eine ist, dass es oft ein begriffliches Missverständnis gibt zwischen einem fortgeschrittenen Parkinson, wo die einen darunter verstehen, dass die Medikamente nicht mehr gleichmäßig wirken, also Wirkschwankungen bestehen, bei denen der Patient zeitweise ausgezeichnet beweglich bis hin fast symptomfrei ist und dann wieder in den sogenannten Off-Phasen schwere Probleme hat, bis die Dopaminersatzmedikation wieder wirkt. Das ist sozusagen die eine Definition von fortgeschritten. Und die andere ist die, dass eben Probleme auftreten, die gar nicht mehr medikamentös beeinflussbar sind. Zum Beispiel Stürze, Schluckstörungen oder auch neuropsychiatrische Probleme, also Demenz insbesondere. Was dann wirklich ein Zustand ist, in dem man mit der medizinischen Therapie relativ hilflos ist. Bei den Fluktuationen ist das anders. Bei den Fluktuationen ist es so, dass man ja im Gegenteil noch einen sehr prägnanten, drastischen Effekt der Medikamente hat, der aber eben ungleichmäßig ist. Und ausbehandelte Fluktuationen bedeutet, man bekommt es mit einer konventionellen oralen Medikation oder transdermalen Medikation nicht mehr in den Griff und befindet sich unter Umständen an einer Schnittstelle zu invasiveren Therapieverfahren.
Wagen wir bei Neuroflash Audio einen Blick zurück.
Bereits 2018 haben Georg Ebersbach und der bereits eingangs erwähnte Werner Poewe diese Übersichtsarbeit in der Thieme-Zeitschrift Aktuelle Neurologie publiziert. Medikamentös ausbehandelte Fluktuationen trotz optimierter peroraler transdermaler Therapie bei Morbus Parkinson. Versuch einer pragmatischen Definition. Damals wie heute, also 3 Jahre später, gelten die Sätze der Zusammenfassung unverändert. Zitat: Obwohl die Termini medikamentös ausbehandelte bzw. refraktäre Fluktuationen Dyskinesien intuitiv genauso verständlich erscheinen wie der eng damit verbundene Begriff der optimierten Medikation, handelt es sich letztlich um Konstrukte, die in Leitlinien nicht konkret definiert und daher einer subjektiven individuellen Beurteilung anheimgestellt werden. Weil die Feststellung von MAF weitreichende therapeutische Konsequenzen hat, wird ein pragmatischer Algorithmus für die Optimierung der Medikation bei Fluktuationen und Dyskinesien vorgestellt, der zur Operationalisierung des Begriffs der MAF beitragen soll. Außerdem soll die Frage diskutiert werden, ob und unter welchen Umständen bei der Indikationsstellung zur THS oder anderen Eskalationstherapien auf eine vorangehende Optimierung der oralen transdermalen Medikation verzichtet werden kann.
Schnittstelle ist, glaube ich, ein gutes Stichwort. Wir reden ja hier bei Neuroflash Audio immer wieder über Themen, die die niedergelassenen Kolleginnen und Kollegen betreffen. Gibt ja auch zum Beispiel bis zu 2 CME-Punkte, wenn man die Fragen am Ende unseres Podcasts zu 70% richtig beantwortet. Schnittstelle jetzt aber mal in Bezug auf die Versorgungsebenen. Herr Professor Ebersbach, jetzt könnte man ja sagen, wenn es dann mal so weit gekommen ist, ist es sowieso immer etwas Klinisches, immer etwas für die Klinik, für das spezialisierte Krankenhaus. Oder ist es auch etwas, was mich im Alltag als niedergelassener Kollege wirklich interessieren sollte?
Definitiv. Also die Parkinson-Therapie mag ja auf den ersten Blick etwas unübersichtlich wirken, weil es viele Präparate gibt. Wenn man das dann runterbricht auf die Substanzgruppen, dann wird es dann schon wesentlich übersichtlicher. Wir haben bei der Dopaminersatzmedikation Dopaminagonisten, Levodopa, dann 2 Sorten von Enzymhemmern und das war's eigentlich schon. Und dann gibt es noch Amantadin gegen Hyperkinesen. Und ausbehandelt ist ein Patient dann, wenn aus diesen 4 bis 5 verschiedenen Substanzgruppen konsequent eben auch Präparate zum Einsatz gekommen sind in Kombination. Also das ist kein Hexenwerk, was nur in einem spezialisierten Zentrum passieren kann. Die wirkliche Festlegung, ob eine Therapieeskalation im Sinne tiefer Hirnstimulation, Medikamentenpumpe jetzt notwendig ist und welches dieser eskalativen Therapieverfahren für den individuellen Patienten jetzt das Beste ist, da ist schon eine spezialisierte Expertise gefragt. Also sagen wir mal, der niedergelassene Kollege kann die medikamentös ausmalenden Fluktuationen schon feststellen und sollte dann, glaube ich, an dem Punkt, wenn der erreicht ist, dann zu spezialisierte Zentren zuschalten.
Wir werden ja später auf die einzelnen Wirkstoffe nochmal eingehen, darüber diskutieren, gerade auch auf die Dosen, vielleicht nochmal näher eingehen, was da wirklich ausreichend dosiert heißt. Vielleicht jetzt nochmal zu diesem Punkt der Therapieeskalation, den Sie gerade angesprochen haben. Auch das wird später nochmal ja auch Thema bei uns sein. Es kann ja sowohl gehen in Richtung Pumpentherapie zum Beispiel, es könnte gehen in Richtung tiefe Hirnstimulation. Frage nochmal deswegen an Sie, ist das deswegen so wichtig, diesen Punkt wirklich zu verstehen, wann jemand medikamentös als austherapiert gilt, wenn er Fluktuation hat?
Ich würde es tatsächlich nochmal von der Begrifflichkeit, nicht medikamentös austherapiert, finde ich schon wieder zu scary, zu erschreckend. Ich würde es wirklich runterbrechen auf die medikamentös ausbehandelten Fluktuationen. Die zu erkennen ist in der Tat wichtig, weil wenn das nicht passiert, dann hat man doch einen relativ langen und letztlich auch unnötigen Leidensweg der Patienten, die dann mit diesen Wirkschwankungen leben müssen, vielleicht von einer Tablette auf die nächste umgestellt werden, ohne dass man wirklich weiterkommt. Die Lebensqualität geht immer weiter in den Keller und der Patient wäre vielleicht viel besser dran, wenn er früher schon in Richtung einer eskalativen Therapie beraten worden wäre.
Auch das ja ganz spannend. Sollte man das eher früher machen? Sollte man genau auf diesen Punkt warten? Wie bewertet man die Lebensqualität des Betroffenen am besten? Alltagstauglich sind ja auch viele, viele Herausforderungen, die einem dann gleichzeitig begegnen. Auch das werden wir versuchen, in den nächsten Minuten nochmal so ein bisschen tiefer uns anzuschauen. Aber vielleicht versuchen wir es zuerst mal mit dem Verständnis, warum diese Fluktuationen eigentlich auftreten. Was genau wissen wir darüber?
Na, wir wissen, dass es damit zu tun hat, dass die Verfügbarkeit von Levodopa an der nigrostriatalen Übertragung schwankt. Das folgt ein Stück weit eben auch den Levodopa-Blutspiegeln im Blut. Und letztendlich kommen dann aber auch noch postsynaptische Effekte hinzu, also eine gewisse Änderung in der Sensibilität oder Sensitivität der Postsynapse. Aber eine ganz entscheidende Rolle ist sozusagen der Modus, in dem Levodopa zugeführt wird. Wir wissen das ja zum Beispiel aus den Infusionstherapien, dass mit einer sehr gleichmäßigen subkutanen oder parenteralen Zufuhr von Levodopa in der Tat auch Wirkschwankungen sehr zuverlässig beseitigt werden können, sodass sozusagen der Blutspiegel, die Zufuhr, der entscheidende Faktor ist für die Genese der On-Off-Schwankungen, wie man dazu ja auch sagt.
Also unterschiedliche Wirkspiegel im Blut, die dann, Sie haben es gerade ausgeführt, zu diesen Fluktuationen führen. Die wurden ja auch nun näher untersucht. Auch da gibt es ja Unterschiede. Wissen wir denn über alle Fluktuationen schon genug oder gibt es auch hier Wissenslücken, die uns begleiten?
Also es gibt durchaus auch Wirkschwankungen, die auftreten können. Abrupte sudden off nennt man das, plötzlich auftretende Off-Phasen unter eigentlich auch konstanter Levodopa-Spiegeln. Da spielen sicherlich dann die schon erwähnten postsynaptischen Veränderungen auch mit eine Rolle. Das ist letztendlich noch nicht im letzten Detail verstanden. Und auch wie jetzt genau die Pathogenese der Dyskinesien ist. Wir wissen ja, dass wenn Patienten länger erkrankt sind und eine dopaminerge Überstimulation haben, dass es dann zu überschießenden Bewegungen kommt, teilweise beim An- und Abfluten von Levodopa, teilweise während der Spitzenspiegel. Und auch was da genau neurophysiologisch passiert, ist nur teilweise bekannt. Also da gibt es durchaus noch unbekannte Themen, die noch der Klärung harren.
Also alles wissen wir noch nicht. Sie haben es gerade zusammengefasst. Die unterschiedlichen Wirkspiegel scheinen aber ein Grund zu sein. Sie haben es vorhin angedeutet. Wir haben neben natürlich der L-Dopa-Therapie verschiedene andere Möglichkeiten, medikamentös zu interagieren und da auch versuchen, eine Angleichung zu machen. Vielleicht arbeiten wir uns auch hier so ein bisschen entlang der Klassen erstmal vor. Welche Möglichkeiten haben wir denn insgesamt, um die Situation für die Betroffenen zu verbessern?
Ich denke, man kann da zwei Stufen nehmen. Das eine ist zunächst mal, dass man eine effektive dopaminerge Stimulation braucht. Also man muss sozusagen versuchen, das Wirkungsoptimum auch zu erreichen. Und da muss man sagen, da haben doch viele Jahre einer extrem restriktiven Levodopa-Einsatzes auch eine Angst bei vielen Betroffenen, aber auch Ärzten erzeugt, dass Levodopa zurückgehalten werden soll, nicht zu hoch dosiert werden darf, etc. Mit der Konsequenz, dass Patienten gar nicht in ihr Wirkungsoptimum hineinkommen. Also das heißt, der erste Schritt der Behandlung und der Feststellung auch der Behandlungsgüte ist, dass eine ausreichend gute Wirkung überhaupt erreicht wird. Und der nächste Schritt ist dann, diese Wirkung dann auch stetig zu gewährleisten. Das heißt, dass eben nicht mit dem Auf und Ab der Levodopa-Wirkung dann jedes Mal der Patient in On-Off-Schwankungen gerät. Für die gute Wirkung brauchen wir Levodopa, sonst kommt man bei über 95% der Patienten nicht auf das Wirkungsoptimum. Für die Wirkfluktuationen, die ja ein Stück weit auch der Plasma-Halbwertszeit von Levodopa folgen, brauchen wir dann zusätzliche Medikamente, die die Wirkschwankungen von Levodopa ausgleichen.
Gehen wir hier vielleicht auf die MAO-B-Hämmer mal ein. Sind da alle Substanzen, die wir in Deutschland verfügbar haben, sind die gleich gut geeignet?
Also wenn wir jetzt nach Kriterien der evidenzbasierten Medizin gehen, dann gibt es Unterschiede. Es gibt ja im Handel drei verschiedene MAO-B-Hämmer. Das Selegelin, das es schon lange gibt, seit über 3 Jahrzehnten. Dann gibt es das Rasagilin als nächstes Präparat und jetzt als neuesten MAO-B-Hämmer oder auch dual wirksamen MAO-B-Hämmer mit zusätzlichen Glutamat-Modulierungen. Eigenschaften, das Safinamid. Für die evidenzbasierte Medizin ist wichtig zu wissen, dass es keinen Studienbeleg gibt, dass Selegelin für die Behandlung und Wirkfluktuationen tauglich ist, sodass letztendlich Rasagilin und Safinamid übrig bleiben.
Jetzt sind ja Leitlinien, Sie haben es eben gerade auch schon erwähnt, Leitlinien haben immer auch eine Deadline. Manche Substanzen wie das Safinamid sind dann nach der Deadline überhaupt erst in Deutschland zugelassen worden. Evidenzbasierte Medizin ist wiederum das andere, wenn wir entsprechende Studien haben. Wenn Sie auf die MAO-B-Hämmer schauen und wir schauen jetzt auch mal so in Ihre Richtung der Erfahrungsmedizin und der täglichen klinischen Erfahrung, von den MAO-B-Hämmern, was wählen Sie da aus?
Also bei Wirkschwankungen ganz klar eben Safinamid oder Rasagilin, wobei Safinamid einige Besonderheiten hat, die gerade auch in der Klinik eine gewisse Relevanz haben. Zum einen hat es eine kürzere Halbwertszeit als Rasagilin. Rasagilin bindet ja macht ja eine starre Bindung an den an das MAO-B-Enzym und Safinamid eine reversible Bindung. Und damit hat man eine bessere Steuerbarkeit und wahrscheinlich auch einen rascheren Wirkeintritt, was gerade im Krankenhaus natürlich auch wichtig ist, dass man eben möglichst schnell die Wirkung beurteilen kann. Was noch hinzukommt, ist eben die zweite Wirkkomponente, die ich schon erwähnt hatte, mit einer Glutamat modulierenden Wirkung, die bei einigen Patienten eben auch günstig sein kann, die Hyperkinesen haben, weil die ja zum starken Anteil Glutamat-moduliert bedingt sind.
Gehen wir jetzt vielleicht noch ein bisschen weiter in Richtung der COMT-Hämmer. Auch hier gibt es verschiedene Substanzen. Was wissen wir hier?
COMT-Hämmer gibt es insgesamt drei. Zuerst auf dem Markt war das Tolcapron, was dann lange Zeit vom Markt genommen wurde und inzwischen wieder auf dem Markt ist, aber mit Zulassungsbeschränkungen belegt ist, weil es Leberschädigungen machte. Es ist ein sehr stark wirksamer COMT-Hämmer, der dreimal täglich gegeben werden muss, aber wie gesagt, ist nur als Second-Line-Drug zugelassen wegen eben der möglichen Sicherheitsbedenken. Dann gibt es Entacapron in starrer Kombination mit Levodopa oder als alleiniges Präparat gebbar. Und es gibt das Opicapron, was man auch nur einmal täglich geben muss, mit einer starren Dosis von 50 Milligramm, was nach Studienlage wahrscheinlich eher potenter ist als Entacapron, zumindest in den Zulassungsstudien auf sekundäre Zielparameter stärker wirksam als Entacapron.
Jetzt müssen wir manchmal ja auch akut handeln, wenn beispielsweise ein Patient gerade Off-Zustände aufweist und es heißt, diese nun zu durchbrechen. Was sollten wir denn dann tun?
Da gibt es die sogenannte Bedarfsmedikation oder Rescue Medication. Das Klassiker wäre in Wasser lösliches Levodopa, was so eine Wirklatenz hat von rund 20 Minuten. Eine Alternative ist der Apomorphin-Pen. Das heißt, dass man sich Apomorphin über einen Pen injiziert und dann meistens so nach 8 bis 10 Minuten einen Wirkeintritt hat. Derzeit in der Zulassungsverfahren ist ein Levodopa-Nasenspray. Ob sich das durchsetzen wird, bleibt abzuwarten. Es werden erforscht sublinguale Anwendungen von Apomorphin. Also da könnte in den nächsten Tagen, nächsten Jahren in puncto Rescue-Medikation noch einiges an Neuerungen kommen. Aber derzeit nochmal zusammenfassend zur Verfügung wäre lösliches Levodopa oder Apomorphin-Pen.
Kommen wir vielleicht jetzt mal auf das Thema der Dosierung zu sprechen beim L-Dopa. Sie haben es vorhin schon kurz anklingen lassen. Gerade dann, wenn eine Parkinson-Erkrankung relativ früh im Leben auftritt, ist man sehr lange diesem eher restriktiven L-Dopa-Schema gefolgt. Also möglichst wenig zu beginnen, möglichst andere Dinge ausprobieren. Ist das noch en vogue, wenn wir das nochmal zusammenfassen? Ist das nach wie vor der richtige Weg? Oder sagen Sie, nee, wir müssen eigentlich genau in die andere Richtung denken?
Also da ist ein Paradigmenwandel im Gange. Es ist richtig, wie Sie sagen, dass lange Zeit eine sehr starre Strategie propagiert wurde, auch mit einer klaren Altersgrenze. Jünger als 70 Jahre sollte der Patient dann primär mit einem dopasparenden Therapie behandelt werden. Inzwischen gibt es einerseits eine ganze Reihe von Langzeitstudien, die zeigen, dass für die Motorik und letztendlich auch für die Lebensqualität das Hinauszögern von Levodopa nachteilig ist. Und dass andererseits Dopaminagonisten auch doch von ihrem Nebenwirkungsspektrum, gerade was Impulskontrollstörungen angeht, unterschätzt wurden. Dass also die Nebenwirkungsrate, was Impulskontrolle angeht, im zweistelligen Prozentbereich liegt bis 30-40%. Das muss man sehr ernst nehmen. Also im Fazit muss man sagen, wird Levodopa zunehmend liberal eingesetzt und auch früher eingesetzt, auch bei jüngeren Patienten. Und auch die S3-Leitlinien der Deutschen Gesellschaft für Neurologie sind da nicht mehr so apodiktisch, sondern sagen eben, das Alter, berufliche, psychosoziale Situation, Körpergewicht, Geschlecht und mit einbezogen werden sollen bei der Auswahl der initialen Therapie, ohne dass es eine starre Altersgrenze gibt. Natürlich würde man bei einem sehr jungen Patienten, der gut ohne Levodopa einstellbar ist, nicht unbedingt mit Levodopa beginnen.
Wenn wir jetzt beim Levodopa noch mal kurz bleiben, Sie haben gerade diesen Paradigmenwechsel, wie Sie es genannt haben, kurz beleuchtet. Jetzt geht es ja um medizinisch ausbehandelt, auch im Sinne von, man hat wirklich alles probiert mit den bestehenden Medikationen. Bleiben wir beim Levodopa, von welcher Dosierung reden wir denn dann? Also wann ist die maximale Dosierung erreicht, wenn Sie sagen, da hat sich gerade echt was geändert?
Da gibt es keine starre Grenze. Also es kommt wirklich auf die individuelle Verträglichkeit und auch letztendlich auf die Compliance an. Das eine ist, dass Patienten eine sehr hohe Einzeldosis brauchen, gerade wenn zum Beispiel ein Tremor im Vordergrund steht, wo sie mit 100 Milligramm Einzeldosis keine ausreichende Tremorwirkung haben und vielleicht 200 oder auch 250 Milligramm brauchen, damit der Tremor sistiert. Das ist also sozusagen die Einzeldosisfrage. Und das andere ist die Frage der Einnahme. Intervalle. Da gibt es im Grunde genommen jetzt keine natürliche Grenze nach unten. Es gibt Patienten, die alle anderthalb Stunden Tabletten einnehmen. Die meisten Patienten würden das als unzumutbar empfinden und denen sollte man das auch nicht aufzwingen. Aber manche finden das durchaus gut kompatibel mit ihrem Alltag. Also auch da gibt es jetzt nicht eine vorgeschriebene Grenze, sodass man sagen muss, weder bei der Einzeldosis noch bei der Häufigkeit der Einnahmezeitpunkte noch bei der Tagesgesamtdosis gibt es eine starre Grenze, sondern es richtet sich nach sozusagen der Compliance und dem Einverständnis des Patienten und natürlich nach der Verträglichkeit, wenn ein Patient Nebenwirkungen hat, insbesondere natürlich Hyperkinesen unter Levodopa, dann hat man da eine Grenze erreicht, die man auch natürlich respektieren muss.
Was aber auch bedeutet, wenn ich keine starren Grenzen habe, wie ich es hier zum Beispiel häufig, nehmen wir mal was ganz anderes, bei der antihypertensiven Therapie habe, da weiß ich ganz genau, wie viel darf ich maximal vom Telmisartan geben und dann ist aber auch gut. Sie sagen jetzt, ich muss das im Grunde immer ganz individuell an den Patienten, an die Patientin anpassen. Ich könnte mir vorstellen, das kann bei Ihnen in der Neurologie im Alltag durchaus eine Herausforderung sein.
Ich finde, dass es ein bisschen überschätzt wird, was die Gefährlichkeit angeht. Also ich erlebe die Einstellung eines Patienten auf durchaus übliche Dosen von Dopaminagonisten oft als heikler und Nebenwirkungs niedrigträchtiger als eine Einstellung auf eine hochdosierte Levodopa-Therapie. Also die Akutverträglichkeit von Levodopa ist in der Regel sehr positiv. Und wenn man so in die USA guckt, was da, wo da die durchschnittlichen Dosen liegen, die liegen viel höher als in Europa. Also die Verträglichkeit akut ist nicht so sehr das Problem. Es ist eher dann die Abwägung, was passiert langfristig. Wenn ein Patient eben jung ist, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass er eben mit einer hohen Levodopa-Tagesdosis irgendwann dann tatsächlich auch Hyperkinesen bekommen wird.
Herr Professor Ebersbach, wenn wir jetzt auf die Risikofaktoren nochmal der Dyskinesien schauen, dann ist das ja längst nicht nur die Höhe der L-Dopa, im Grunde Dosierung, die ich gerade über den Tag hinweg verteilt meinem Patienten, meiner Patientin gebe. Es gibt ja da einiges mehr.
Genau, also ein ganz entscheidender Punkt ist die Krankheitsdauer. Das heißt, man weiß das sehr gut, dass wenn Patienten jetzt sehr lange dopafrei behandelt werden oder auch gar nicht behandelt werden und dann Dopa bekommen, dass sie dann in einem sehr kurzen Intervall dann auch schon Hyperkinesen entwickeln. Also wahrscheinlich spielt die Krankheitsdauer eine größere Rolle als die Levodopa-Dosis. Andere Faktoren, die eine Rolle spielen, sind das Körpergewicht. Je dünner der Mensch ist, desto höher ist das Dyskinesie-Risiko statistisch gesehen. Frauen haben etwas häufiger Dyskinesien als Männer. Und es gibt sicherlich auch eine genetische Disposition. Man staunt manchmal, dass also junge Menschen auch mit einer sehr hohen Levodopa-Dosis über viele Jahre dyskinesiefrei behandelt werden können und andere schon nach kurzer Zeit sehr heftig reagieren. Also da gibt es sicherlich auch individuelle genetische Faktoren, die eine Rolle spielen. Man kennt auch ein paar Kandidatengene, die da eine Rolle spielen für die Dyskinesie-Prädisposition.
Medikamentös ausbehandelte Fluktuationen, um zu diesem Ergebnis zu kommen, muss es ja im Grunde eine Kombination von verschiedenen Medikamenten geben. Wir haben eben schon über die MAO-B-Hämmer gesprochen, wir haben über die COMT-Hämmer gesprochen. Kommen wir jetzt vielleicht mal zu den Dopaminagonisten. Welche Rolle spielen die?
Die Dopaminagonisten wirken genauso eben wie Levodopa und die Enzymhämmer synergistisch mit den anderen Medikamenten. Sie greifen halt im Gegensatz zu Levodopa direkt an der Postsynapse an, also werden nicht zu Dopamin umgewandelt, sondern agieren am Rezeptor ähnlich wie Dopamin. Die Vorteile der Dopaminagonisten sind vor allem in der Gleichmäßigkeit der Wirkung. Sie haben also eine längere Wirkdauer, eine längere Halbwertszeit als Levodopa. Dafür aber auch in aller Regel eine geringere Wirkpotenz. Wenn man jetzt mal Apomorphin ausnimmt, was genauso stark wirksam ist wie Levodopa, sind die ganzen oralen und transdermalen Agonisten nicht so stark wirksam wie Levodopa. Aber im Punkto auf die kontinuierliche dopaminerge Stimulation können sie eben helfen, eine gleichmäßigere Wirkung oder Dopaminersatzmedikation zu etablieren.
Wenn wir uns nochmal den Dyskinesien kurz zuwenden, hier haben wir ja verschiedene Alternativen, wie wir mit Dyskinesien umgehen. Das Amantadin zum Beispiel kommt zum Einsatz, auch das Safinamid wurde näher untersucht. Wie ist da so Ihre Erfahrung, wie ist der Blick auf die Evidenz?
Also für Amantadin gibt es eine sehr gute, eindeutige Evidenz aus kontrollierten Studien, auch jetzt aus nochmal großen Zulassungsstudien für retardiertes Amantadin in der USA, was in Europa nicht verfügbar ist, dass es antidyskinetisch wirksam ist bei Parkinson. Bei Safinamid ist die Studienlage ein bisschen komplexer. Da gibt es eine wichtige Zulassungsstudie, in der auch Dyskinesien in einer zweiten Studienphase als primäres Outcome genommen wurden. Das Outcome wurde verfehlt, allerdings deshalb, weil man nicht berücksichtigt hatte, dass nur ein Prozentsatz der Probanden überhaupt Dyskinesien entwickelte. Und wenn man sich den dann separat angeguckt hat, dann hat man auch gesehen, dass Safinamid da durchaus wirksam war. Also da war sicherlich einiges problematisch im Studiendesign und die Subgruppenanalyse ist doch ein sehr starkes Signal, dass Safinamid antidyskinetisch wirksam sein kann, was ja auch vom Wirkmechanismus her plausibel ist.
Unter der Überschrift »Wie effektiv ist die zusätzliche Gabe von Amantadin im Vergleich mit Placebo in der Behandlung von Patienten mit fortgeschrittenem IPS mit motorischen Komplikationen« hat der bereits erwähnte Professor Dr. Werner Poewe in der Leitlinie »Idiopathisches Parkinson-Syndrom« aus dem Jahr 2016, die sich derzeit in der Überarbeitung befindet, Folgendes notiert. Zitat: Die Mehrzahl der mit Levodopa behandelten Parkinson-Patienten entwickeln unter langjähriger Dauertherapie motorische Komplikationen in Form von Wirkungsfluktuationen und Dyskinesien. Während für die pharmakologische Behandlung von Wirkungsfluktuationen solide Evidenz für die Wirksamkeit von Dopaminagonisten, COMT-Hämmern und MAO-B-Hämmern vorliegt, ist die Datenlage zur Pharmakotherapie von Levodopa-induzierten Dyskinesien wesentlich begrenzter. Lediglich der NMDA-Antagonist Amantadin hat in mehreren randomisierten, placebo-kontrollierten Studien in den letzten Jahren konsistente Effekte auf die Reduktion von Dyskinesien gezeigt. Daher stellt sich die Frage, wie effektiv ist die zusätzliche Gabe von Amantadin im Vergleich mit Placebo in der Behandlung von Patienten mit fortgeschrittener Parkinson-Krankheit mit motorischen Komplikationen? Weiter heißt es unter der Zwischenüberschrift »Von der Evidenz zur Empfehlung«: Es existiert eine konsistente Datenlage aus insgesamt 7 randomisierten, placebo-kontrollierten Therapiestudien an kleineren kollektiven Levodopa-behandelter Parkinson-Patienten mit motorischen Komplikationen, die für eine kurzfristige antidyskinetische Wirksamkeit von Amantadin sprechen. Dies mündet in 2 Empfehlungen. Zitat: Amantadin sollte zur Reduktion von Dyskinesien bei IPS-Patienten mit Levodopa-induzierten motorischen Komplikationen unter Berücksichtigung anticholinerger und halluzinogener Nebenwirkungen eingesetzt werden. Und der Einsatz von Amantadin bedarf insbesondere beim geriatrischen Patienten eines umfassenden Monitorings, Nierenretentionsparameter, Restharn- und EKG-Kontrollen. Zitat Ende.
Wenn wir das zum Safinamid vielleicht, Sie haben es eben gerade angesprochen, da muss man schon so ein bisschen in die Studienlage einsteigen. Sie sagten eben, die ist ein bisschen komplexer. Herr Professor Ebersbach, aber vielleicht vergleichen wir es mal direkt mit dem Amantadin, Dyskinesien, Hyperkinesen. Aus Ihrer Erfahrung, auf was kommt es da wirklich an?
Was man beim Einsatz von Safinamid bei Patienten mit Hyperkinesen im Kopf haben muss, ist, dass Safinamid ja 2 Wirkkomponenten hat. Eine dopaminerge, die potenziell Hyperkinesie verstärkend wirken kann, und eine glutamatmodulierende, die Hyperkinesie dämpfend wirken kann. Wenn man jetzt Safinamid on top gibt, kann durchaus auch mal die erstere Komponente, also die Hyperkinesie verstärkende, überwiegen. Das heißt, die Hyperkinesen lassen nicht nach, sondern nehmen sogar zu. Und dann sollte man nicht vor lauter Schreck das Safinamid wieder rausnehmen, sondern das gibt einem dann ja den Spielraum, kompensatorisch dann wieder Levodopa abzusenken, also die Einzeldosis von Levodopa zu reduzieren. Also das sollte man im Kopf haben. Beim Amantadin erlebt man das nicht. Da geht's, gibt man es und dann werden die Dyskinesien weniger. Beim Safinamid kann es, wie gesagt, in beide Richtungen gehen. Und dann, wenn die Hyperkinesen zunehmen, besser Dopa reduzieren als Safinamid abzusetzen.
Bereits 2015 schrieb Manuela Arendt über das Safinamid und die Herausforderung bei der Behandlung von Fluktuationen beim IPS im Deutschen Ärzteblatt, Zitat: Zu Beginn der Erkrankung können Fluktuationen im Wirkstoffspiegel noch durch endogenes Dopamin ausgeglichen werden. Das gelingt mit zunehmender Krankheitsdauer jedoch immer schlechter. Motorische und nicht-motorische Komplikationen wie On-Off-Phänomene und Dyskinesien sind die Folge. Parallel kommt es zu einer überschießenden Glutamatfreisetzung, was wesentlich zur Entstehung der motorischen Komplikationen beiträgt. Diese Symptome können durch Änderungen in der dopaminergen Medikation nur unzureichend behandelt werden, sodass sich der Blick zunehmend auf nicht-dopaminerge Neurotransmittersysteme richtet. Dass die Modulation der glutamatergen Transmission eine wichtige Rolle spielen könnte, zeigen Behandlungserfolge mit Amantadin, das allerdings unspezifisch wirkt und daher relativ häufig zu unerwünschten Wirkungen führt. Eine Überaktivität glutamaterger Rezeptoren wird zudem häufig im Zusammenhang mit L-Dopa-induzierten Dyskinesien beobachtet. Zitat Ende.
Wenn wir jetzt mal von den Wirkstoffen weggehen und sagen mal so ein bisschen plakativ hin zum echten Leben, dann sind es ja nicht nur die Wirkstoffe, die irgendwo auf dem Rezept stehen oder die als Tabletten nachher so im Schächtelchen über den Tag verteilt vor dem Patienten liegen. Es geht ja um viel mehr. Stichwort Compliance, zum Beispiel regelmäßige Einnahme. Aus Ihrer Sicht, aus Ihrer jahrzehntelangen Erfahrung, was ist da besonders wichtig?
Wie so oft in der Medizin ist es die Kommunikation. Sie brauchen einfach ein gutes Arzt-Patienten-Verhältnis. Der Patient sollte dem Arzt vertrauen. Und es geht darum, herauszufinden, was ist für den Patienten individuell das Richtige. Da kommt zum einen zum Tragen, dass man schon als Arzt auch natürlich einen Vorsprung an Expertise hat und weiß, welche Verfahren für welchen Patienten potenziell geeignet sind. Man muss aber auch im Sinne eines Shared Decision Makings die Wünsche des Patienten versuchen zu verstehen und einzubeziehen. Und das ist durchaus ein komplexer Vorgang und vielleicht viel wichtiger als jetzt irgendwelche Dosisfeinheiten, dass man versteht, ist es für den Patienten problematisch, mehr als viermal täglich Tabletten zu nehmen oder fühlt er sich furchtbar stigmatisiert durch Dyskinesien oder hat er schreckliche Angst vor einer Operation und. Also das sind lauter so individuelle Faktoren, die eine wichtige Rolle spielen. Und insofern darf man die Begrifflichkeit ausbehandelt auch nicht absolut setzen, sondern das kommt immer sozusagen auf die individuelle Erwartungshaltung des Betroffenen an.
Auch wenn Fasenacht oder Karneval, wie immer man es nennen möchte, 2021 ja leider ausfällt, Corona-bedingt, so heißt es im Rheinland ja unter anderem, jeder Jeck ist anders, so mal ganz frei übersetzt. Das gilt natürlich auch für den Leidensdruck, wie ich selber meinen Alltag erlebe, wie ich mit meinen Beschwerden klarkomme. Das ist ja manchmal ein bisschen knifflig. Da ist es ja leichter, auf irgendwelche Tests zu schauen oder Laborwerte sich anzusehen und dann zu sagen, jawohl, der Patient, die Patientin, die ist jetzt in einem Bereich, der einfach nicht zu tolerieren ist. Aber wie ist das mit der Lebensqualität? Wie machen Sie das ganz konkret im Alltag? Wie ermitteln Sie, wie gut oder wie schlecht es Ihrem Patienten auch außerhalb der Sprechstunde geht?
Hier im Berliner Raum haben wir es ja nicht so mit der Fasnacht. Hier gilt dann eher die preußische Prämisse, jeder soll nach seiner Fasson glücklich werden, was aber auch jetzt, glaube ich, der Sache relativ nahe kommt. Und diese individuelle Fasson herauszubekommen, das ist das, was ich gerade meinte. Man muss die Leute fragen, was ist ihnen wichtig und was sind die Probleme, die für sie im Vordergrund stehen. Und das ist nicht banal. Ärzte und Patienten, wir reden furchtbar oft aneinander vorbei. Es gibt auch nette Untersuchungen, die zeigen, welche Themen eigentlich den Patienten besonders bedrücken. Das sind dann so Dinge wie Verstopfung und Schmerzen und die Ärzte reden über Hyperkinesen und On-Off-Schwankungen und letztendlich reden beide aneinander vorbei. Also gerade dieser Entscheidungsprozess, wie weit bin ich bereit, auch Risiken in Kauf zu nehmen für eine Verbesserung bestimmter Symptome. Es geht ja nicht um eine Heilung einer Krankheit, sondern es geht um, sag mal, gerade der Symptomkontrolle. Das ist sehr, ja, individuell. Und was für einen Patienten die Lebensqualität ausmacht, was für ihn wichtig ist, das muss man ihn fragen. Das ist, glaube ich, ganz ist einerseits banal, andererseits ist es aber auch nicht selbstverständlich.
Sie sagen es gerade nicht selbstverständlich. Es gibt unter anderem für die Allgemeinmedizin eine Untersuchung, schon ein paar Jahre alt. Da wurden Ärzte und Patienten gefragt, was denn die hauptsächlichen Ursachen für die Gesundheitsstörung seien und ob man zufrieden ist mit dem, was jetzt an nächsten Schritten vereinbart worden ist. Dabei kam raus, etwa jeder zweite Patient, jeder zweite Arzt war sich nicht einig über das, was kurze Zeit vorher in der Sprechstunde diskutiert worden ist. Übertragen wir das mal auf die Neurologie, auf die Parkinson-Erkrankung im Speziellen. Haben Sie den Eindruck, das ist bei Ihnen, also nicht bei Ihnen im Speziellen natürlich nicht, aber in der Neurologie manchmal auch so ähnlich?
Ja, ich würde uns da auch gar nicht ausnehmen. Das ist eine alltägliche Herausforderung. Gerade Parkinson-Patienten sind dadurch, dass es oft alles ein bisschen langsamer geht, etwas umständlicher sein mag, vielleicht auch bei dem einen oder anderen Patienten kognitive Probleme in eine Rolle spielen oder eine depressive Einengung auch vorliegt, braucht es einfach wahnsinnig viel Geduld und es ist mühsam und manchmal auch doppeldeutig, was Patienten signalisieren. Also das, ich glaube, das ist eine Herausforderung für jeden, egal wo und wie lange mit Neurologie zu tun hat oder anderen Fächern. Aber andererseits macht das die Sache ja auch interessant, dass es eben so individuell unterschiedlich ist und dass, wenn man Freude hat an dieser Kommunikation mit dem Patienten und auch an dem, sag mal, Erfolgserlebnis, was man haben kann, wenn man den Patienten richtig versteht und ihm dann das zukommen lässt, was ihn wirklich glücklicher macht, dann biegt sich das doch eigentlich ganz gut auf.
Medikamentös ausbehandelte Fluktuation, unser Thema heute bei Neuroflash Audio. Vielleicht versuchen wir es nochmal, Professor Ebersbach, mit einer konkreten Definition. Wir haben ja gesagt, dieser Punkt, und wir haben jetzt aus vielen, vielen Facetten heraus uns versucht, dem Thema zu nähern. Aber wenn wir es nochmal auf den Punkt bringen, wann würden Sie, und die Abkürzung heißt ja MAF, M-A-F, wann würden Sie konkret im niedergelassenen Alltag genau davon sprechen?
Also von medikamentös ausbehandelten Fluktuationen würde ich dann sprechen, wenn Levodopa in ausreichender Dosis und unter Einsatz der verfügbaren verschiedenen Galeniken, also lösliche Formen für einen schnellen Wirkungseintritt, retardierte Formen für die Nacht, in ausreichender Einnahmefrequenz zum Einsatz gekommen ist, in Kombination mit beiden Enzymhemmern, sowohl MAO-B-Hemmern, Rasagidin oder Safinamid, und einem COMT-Hemmer, wobei ich schon fordern würde, dass auch ein potenter COMT-Hemmer am Start war, also nicht nur Entacapon, sondern eben auch Opicapon oder Tolcapon und ein Dopaminagonist in ja entweder voller Zulassungsdosis oder eben maximal verträglicher Dosis. Also wenn unter dieser Vierfachkombination keine für den Patienten befriedigende Kontrolle der Wirkschwankungen erreichbar ist, dann liegen MAF, wenn man diesen Kürzel verwenden will, vor. Und bei den Dyskinesien, da ist natürlich noch der Einsatz von Amantadin notwendig, bevor man sagen kann, das ist oral medikamentös ausgereizt.
Jetzt haben wir vorhin gesagt, das ist ja dann ein Punkt, wenn genau der erreicht ist, an dem man über eine Therapieeskalation nachdenken sollte. Tiefenhirnstimulation haben wir genannt, wir haben die Pumpentherapie genannt. Jetzt könnte man natürlich auch die Frage stellen, warum das nicht möglicherweise schon viel früher. Viele Patienten haben einen hohen Leidensdruck. Sie haben vorhin die Kommunikation angesprochen. Auch wenn dieser Punkt der MAF noch nicht erreicht ist, warum dann nicht vielleicht sogar viel früher eskalieren?
Ja, es gibt vielleicht, wenn man mal die Subkutaninfusion ausnimmt, ja durchaus Risiken des operativen Eingriffs, die nicht banal sind. Also es gibt Hirnblutungen bei der tiefen Hirnstimulation, es gibt Peritonitiden bei der intraregionalen Levodopa-Infusion. Das ist alles zum Glück selten, aber es kann vorkommen. Es kann also auch mal lebensbedrohlich sein. Insofern denke ich, ist es schon eine Abwägung, was kann ich gewinnen, was ist aber auch das Risiko, was damit verbunden ist. Und insofern würde ich mir schwer tun, einem Patienten, wo ich noch erfolgversprechende konservative Optionen habe, zu einer Eskalationstherapie zu raten. Was man betonen muss, ist, wenn man gerade zum Beispiel bei einem jungen Patienten, der voll im Leben steht und wirklich dem es schlecht geht, nicht vergessen sollte, es sollte zügig und stringent geklärt werden. Und diese Abklärung, ob ausbehandelte Fluktuationen vorliegen oder nicht, das dauert wenige Monate. Und ich denke, diese Zeit kann man sich immer nehmen. So per akut ist dann die Parkinson-Therapie doch nicht, dass man bloß um 3-4 Monate Zeit zu sparen, dem Patienten Therapien vorenthält, mit denen er vielleicht dann doch ganz gute Lebensqualität wieder erreicht hätte.
Jetzt haben wir im niedergelassenen Bereich möglicherweise nicht eine uneingeschränkte Erfahrung mit solchen Fluktuationen, die dann als medikamentös austherapiert in dem Fall gelten. Was sollte ich vielleicht ganz praktisch machen, wenn ich jetzt den Eindruck habe, ich habe vielleicht die ein oder andere Patientin, die genau an diesem MAF-Punkt, nenne ich es einfach mal, möglicherweise schon ist. Was dann am besten tun? In der großen Klinik anrufen, bei Ihnen anrufen, eine Mail schreiben? Was wäre so ein ganz praktisches Vorgehen?
Gut, ich meine, es gibt natürlich bei den, auch in niedergelassenen Praxen ein sehr breites Kontinuum. Wir haben tolle Experten, also auch hier in unserem eigenen Einzugsgebiet, die also in der Praxis fantastische Parkinson-Medizin machen, auch in dem Bereich der Eskalation, selber Pumpentherapien in der Praxis initiieren. Aber klar, in der Fläche ist das nicht unbedingt verfügbar. Ich glaube eigentlich, dass die meisten Neurologen schon wissen, wo sind jetzt Spezialambulanzen oft ja an Unikliniken angesiedelt oder an Fachkliniken. Und gerade solche Patienten, die kurz vor oder schon über der Schwelle der Eskalationstherapie stehen, da ist es schon gerechtfertigt, ein Spezialzentrum hinzuzuziehen. Und wenn das dann regional einigermaßen in der Nähe liegt, dann ist das ja auch nur von Vorteil. Und insofern spricht das eigentlich so ein bisschen nach so einem tertiären Versorgungsmodell, wo es dann eben neben der Facharztebene nochmal eine Expertenebene gibt, wo solche Entscheidungen im kollegialen Austausch dann gemeinsam getroffen werden können.
Am Ende von jeder Neuroflash-Audio-Folge, jetzt sind wir fast mit unseren 45 Minuten am Ende, frage ich immer nach so einem ganz persönlichen Tipp. Jetzt haben Sie sich intensiv, Sie haben es eingangs gesagt, mit Kolleginnen und Kollegen mit dem Thema befasst seit vielen Jahren. Haben Sie sowas wie einen Tipp, so eine persönliche Lernkurve, wie das so schön heißt?
Also ich habe so dieses, als wir dieses Thema MAF so ein bisschen versucht haben zu strukturieren, Herr Pöwe und ich, ja dann auch so einen Artikel zusammengestellt, in dem das tabellarisch zusammengefasst ist, diese Tabelle im Kopf zu haben, also Levodopa ausreichend oft genug, Enzymhemmer, beide Sorten verwendet, Dopaminagonisten, Amantadin, das einfach mental mal einmal so kurz durchzuspielen, das hilft schon enorm. Das beschleunigt auch unsere Visiten, dass wir jetzt einfach viel schneller auch verstehen, wo wir stehen mit dem Patienten und ihm dann auch die richtigen Angebote machen können. Ich glaube, es lohnt sich, sich das mal vor Augen zu führen, dass es gar nicht so ultra komplex ist. Und dass man bei Patienten mit Wirkschwankungen das mal kurz durchdekliniert. Also uns hat das geholfen, da ein bisschen pragmatischer auch die Visiten zu gestalten.
Vielen Dank. Professor Dr. Georg Ebersbach war heute bei uns. Danke für Ihre Zeit. Danke für die zurückliegenden 45 Minuten. Wie immer bei Neuroflash Audio haben Sie die Möglichkeit, 10 CME-Fragen zu beantworten. Sie kennen das. Sie haben die Frage Multiple Choice. Es gibt 5 Antwortmöglichkeiten. Eine davon ist richtig. Von diesen 10 Fragen müssen Sie 7 auf den Seiten der Neurodepesche richtig beantworten. Wenn das so ist, können Sie 2 CME-Punkte ergattern. Dafür, dass Sie sich diesen Podcast angehört haben und dafür, dass Sie eben die 7 von 10 Fragen richtig haben. Das war es für heute. Ich freue mich auf Sie in unserer nächsten Ausgabe.
Neuroflash Audio, der Wissenspodcast für Neurologen mit Dr. Dirk Heimann. Mit freundlicher Unterstützung von Zambon Deutschland.